Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge High Pressure Podcast. Heute mit Cherry Rebel. Herzlich willkommen bei uns. Danke, dass du da bist, Cherry oder
direkt
Leo.
Direkt aus Berlin.
Nennen wir dich heute Cherry, nennen wir dich Leo. Wie hast du es gerne?
Kommt drauf an, was du für Stories hören willst.
Das ist eine sehr gute Antwort. Ja, ich würde sagen, wir springen gleich rein in die Thematik. Wir haben uns ja kennengelernt zum ersten Mal damals in Flensburg. Das war auch derselbe Tag, an dem ich dich kennengelernt habe, mein Lieber.
Da hast du damals
die Tattoo Convention veranstaltet in Flensburg, genau. Und du warst, glaube ich, als Show-Act da. War
ich
das
war
so?
Show-Act da.
Cherry war, oder Leo war, ein Teil des Teams von Anfang an.
Ja.
Ja, das war so.
Das war sehr familiär, ja. Muss man sagen. Ich habe die Tattoo Convention in Flensburg geliebt.
Ja. Da war gemütlich, aber, ne?
Es war gemütlich. Ja. Ich hab die Leute gefeiert. Ich habe es immer gemocht. Flensburg feiere ich sowieso sehr, sehr, sehr.
Ja, ist schön. Vor allem
Flensburg
Sommer.
Ist so schön.
Auf jeden Fall.
Also ich verstehe nicht, warum das nicht so gehypt wird irgendwie. Also es ist eigentlich wirklich wie so ein kleiner Urlaubsort für mich, Flensburg. Ja. Ich liebe es.
Ja. Da hast du recht, da ist was dran. Ja, und näher kennengelernt haben wir uns dann in Berlin. Dann habe ich dich tätowiert, dein Bein, dein Knie und so, wenn ich mich noch recht entsinne. Und
mit der 11-Stunden-Sitzung.
Ja, stimmt. Das war hart, ne?
Ja, da hast du danach gesagt, ich bin die Härte.
Weißt du noch? Das hast du dir gemerkt.
Hast du nicht gejammert?
Nein.
Sei ehrlich jetzt.
Nein,
sie ist schon tough.
Nee, ja, okay. Er hat gesagt, ich war einer der toughsten.
Ja, okay.
Hast du damals zu mir gesagt.
Ja, Spaß. Nein, das stimmt schon. Da ist was dran, auf jeden Fall. Ja, Cherry, wir wollen heute mal ein bisschen die Zuschauer über dich aufklären, was du so machst, wo du herkommst, wofür du stehst. Es wäre ganz lieb von dir, wenn du dich einmal so kurz ein bisschen vorstellst und das umreißt, skizzierst. Was machst du so?
Ich bin Cherry, mein richtiger Name ist Leontine, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Ex-Tänzerin, komme also eigentlich so ein bisschen aus dem dunklen Bereich, sage ich mal. Und jetzt engagiere ich mich ganz viel im Tierschutz, mache meinen Hundetrainerschein und ja, habe ganz viele Projekte unterdessen, habe 2 Online-Shops, mache noch so ein bisschen OnlyFans aktuell. Und ja, ich bin in vielen Bereichen tätig und hauptsächlich kennt man mich so von Social Media als die Tänzerin, würde ich behaupten.
Ja. Yeah. Genau. Ja, okay, cool. Dann lass uns doch mal da gleich eintauchen. Du sagst, du warst Tänzerin. Was genau für Tänze hast du gemacht und wie und wo und was hast du dabei erlebt?
Ich habe Pole Dance gemacht und auch immer mit relativ viel Akrobatik. Mir war immer wichtig bei meinen Shows, dass es nicht nur um Ausziehen geht, sondern dass es auch ein kleiner Show-Act, also irgendwie künstlerisch, einen künstlerischen Touch hat das Ganze so, ne? Und ja, ich habe nachts in Clubs getanzt, also in Table Dance Clubs, ich habe aber auch Gogo getanzt, ich habe Strip Shows gemacht, ich habe zu Junggesellenabschieden getanzt. Also ich war buchbar auch für solche ganzen Sachen, habe aber auch auf Bühnen getanzt, zu Tattoo Conventions, zu anderen Events, also Tuning Treffen habe ich viele gemacht. Genau.
Tuning Treffen Autos.
Genau.
Ja. Du sagst, du bist jetzt 28, also immer noch sehr jung, hast aber schon damit aufgehört, dementsprechend hast du wahrscheinlich früh angefangen. Und warum hast du aufgehört? Wie war das für dich? Wie ist das Gefühl, in diesem Nachtleben unterwegs zu sein, gerade in so einer Stadt wie Berlin? Ich meine, jeder, der schon mal da war, weiß, Berlin ist schon auch eine schmutzige Stadt, wenn man das mal so sagen darf.
Gefährliche Stadt auch.
Mhm.
Eine große Hauptstadt.
Ich habe mit 16 angefangen.
Wow. Mhm.
Und ja, ich war minderjährig und komme nicht so aus den, ich würde sagen, typischen Familienverhältnissen. Und für mich war es damals so eine Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen und meine Mutter so ein bisschen zu supporten, aber auch mir selber natürlich die normalen Kinderträume, die ich mir sonst nicht hätte erfüllen können, zu erfüllen. Ich bin sehr einfach in Griechenland groß geworden, also sehr, sehr einfach. Bei uns gab es nicht mal eine Waschmaschine oder sonstiges, also nicht so das einfach, was man aus Deutschland kennt, sondern das einfach, was man so wirklich aus anderen Ländern vielleicht kennt.
Mhm.
Und als wir dann nach Deutschland gekommen sind, war das für mich alles so weit weg. Ob es eine Klassenfahrt war, ob es die einfachsten Dinge waren, die sich ein Kind vielleicht gewünscht hat. Und damit bin ich dann auch relativ schnell in diesen Bereich gekommen. Ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren oder einen normalen Job machen, irgendwas Soziales. Aber das sind alles Berufe, für die du sehr lange brauchst, um sie zu studieren. Wofür du auch, was für mich in meiner Familie wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen wäre, weil auch ein Studium kostet unfassbar viel Geld. Das darf man auch in Deutschland immer nicht vergessen. Und für mich war das dann irgendwie so die einzige Möglichkeit, damals schnell an Geld zu kommen, weil ich ja, habe immer gerne getanzt, ich habe Hip-Hop getanzt früher, ich habe Ballett gemacht, ich habe Akrobatik gemacht, Bodenturnen, Leistungssport und demnach ja, war Pole Dance für mich dann super easy zu erlernen und ich fand es natürlich auch immer schön, mich hat dieses Milieu auch irgendwie, ich weiß nicht, dieses Familiäre auch irgendwo gereizt und dann habe ich damals sehr früh angefangen und dann habe ich aufgehört, weil ich das Tanzen immer geliebt habe und den Show-Act, aber ich konnte mich nie mit den Gästen identifizieren.
Wie waren die Gäste zu dir?
es gab tolle Gäste und es gab auch viele Gäste, mit denen ich wirklich über die Jahre so eine auch familiäre Bindung aufgebaut habe, würde ich schon fast sagen. Also es gibt nicht nur diese Arschlöcher, die man sich vorstellt, aber es gibt auch viele Gäste, die dich nur objektifizieren und die Seele hinter den Menschen einfach nicht sehen. Und das ist tatsächlich nicht selten. Und gerade in einem Bereich, wo Geld eine große Rolle spielt, entsteht einfach schnell ein Machtgefälle zwischen Mann und Frau. Und eine Frau wird schnell zum Objekt und ein Mann fühlt sich dadurch, dass er Geld hat, einfach in einer Position, die Frau jederzeit kaufen zu können und alles mit ihr machen zu können. Und gerade wenn dann noch Alkohol und Drogen ins Spiel kommen, wie es ja häufig in diesen Bereichen ist, gibt es für Männer oft keine Grenzen mehr und sexuelle Belästigung, Übergriffe, Drogenmissbrauch und so weiter sind halt einfach...
War das oft?
Ja. Relativ oft,
und wie kann man sich das vorstellen? Du hast da also mit zarten 16 Jahren beim Club an der Tür geklopft und gesagt, hey, ich will tanzen, oder hat dich da jemand hingebracht oder hingelenkt, oder wie kann
man das sagen? Mich hat jemand hingelenkt, aber auf die Person will ich nicht zu nah eingehen. Ja. Und eigentlich hieß es, ich soll Gogo tanzen.
Ja.
Und dann ging es auch schnell in eine andere Richtung.
Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Gogo und Pole-Dance?
Eine Gogo-Tänzerin ist eine Tänzerin, die in den Clubs tanzt, und eine Animateurin. Ja. Also eine Gogo-Tänzerin wird zur Promotion teilweise in Clubs eingesetzt oder als Animateurin auf der Bühne, aber in den meisten Fällen nicht oben ohne und vor allem nicht so, dass man die Nippel sieht. Es gibt meistens Tänzerinnen, wenn es mal oben ohne
mit diesen Drehdingern,
mit Pasties, genau, ja, mit Nippel-Pasties oder sonstigen Abdeckungen, aber es ist eigentlich nicht das Ziel, dass es eine direkte, dass es ein direkter sexueller Reiz und starker sein soll, sondern eher eine Animateurin. Und die Stripperin ist dann ja schon direkt für den, für die Fantasie des Mannes irgendwo da, um sie zu erfüllen. Das ist, okay, würde ich sagen, der Unterschied.
Okay, verstehe. Und dann war dir das alles irgendwann zu viel?
Mhm. Ja. Genau, dann habe ich auch damals einen Mann kennengelernt, noch dazu. Und das war so eine kleine Pretty Woman Story. Und
das war damals, das war das nicht schön, unter die Tattoo Convention? Oder war das,
ja,
bin ich da falsch?
Das war in der Zeit, das war der letzte Auftritt, den ich bei dir hatte, ne?
Ja, genau, da kann ich auf jeden Fall erinnern, da war das nämlich, da hattest du einen, auf jeden Fall einen kennengelernt.
Genau.
Das sollte er durch die Stadt in einem Bentley gefahren, hat er keinen
vergessen. Ja, genau. Da hat Leute genau. Ja, mit ihm bin ich dann zusammengekommen, und da habe ich dann auch aufgehört, weil das mit seiner Kultur auch nicht so zu vereinbaren war und ich da auch Respekt vor hatte irgendwie, und ich wollte sowieso raus. Also das war jetzt nicht für ihn, sondern das war eigentlich für mich, und er hat so den letzten Kick gegeben.
Ja, ja, manchmal braucht man einen Impuls von außen. Mhm. Ne? Einfach genau. Ein Tropfen, der dann letztendlich einen den Schritt machen lässt. Ja. Und Cherry, viele Zuschauer kennen dich bestimmt auch aus Rap-Videos. Du warst in vielen Rap-Videos und bist aber auch als Schauspielerin tätig gewesen, richtig? Mhm. So ein bisschen?
Ein bisschen.
Ja, erzähl mal so ein bisschen was darüber. Wo bist du zu sehen?
Ich habe viele Dokus mitgemacht damals, wo ich sehr, sehr jung war, so irgendwie so 19, 20. Da gibt es einige Dokumentationen über das Berliner Nachtleben, wo ich eine Rolle spiele. Dann war ich mal ganz kurz bei BTN, Berlin Tag und Nacht. Das war aber nicht so meins. Vor allem habe ich da noch nachts getanzt. Das war eine
aber ikonische Serie, jeder kennt Berlin Tag und Nacht. War auf jeden Fall eine Zeit lang echt krass angesagt. Die waren auch
Tattoo Convention
bei uns. Ja? Haben die da auch einen Beitrag gedreht?
Mann, die waren da. Nee, ich glaube nur, die waren da als entweder so Gast oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir haben die nicht geheuert zu kommen.
Berlin Tag und Nacht war schon krass damals.
Ja, ja.
Dann kam irgendwann Köln 50 irgendwas.
667.
Ja, genau.
Ja, nee. Und ansonsten, ja, gibt es so einige kleine TV-Sachen bei mir, aber...
Ja, und mit Musikern Kooperation?
Hast du mit vielen, oder nicht?
Ja, ich war bei vielen Rap-Videos. Aber
ja, gut befreundet mit mehreren.
Ja, also...
Was ist befreundet? Bekannte?
Ja, also jetzt distanziere ich mich von allem ja so ein bisschen. Und ich glaube auch, die ganzen Musiker werden alle ein bisschen älter und da sind dann vielleicht so viele Frauen auch nicht mehr so präsent im Leben. Aber eine Zeit lang war das ein großer Teil von meinem Leben irgendwie. Da hat dann irgendwer angerufen und gesagt, ey, kannst du morgen und hier Rap-Video? Oder ich habe auch die Tänzerin oft vermittelt. Also die Tänzerin, die man so vor 5, 6 Jahren in den Videos gesehen hat, kam auch ganz oft über mich, wenn es um Berliner Rapper ging.
Ja, du bist ja auch bekannt, natürlich.
Kennst viele.
Ja. Dann ist doch klar, dass man sich das so entwickelt. Ist doch cool, war doch bestimmt auch ein gutes Geschäft.
Ja, es hat Bock gemacht. Also die meisten Rapper waren eigentlich wirklich immer alle respektvoll. Also wirklich, ich kann da eigentlich gar nichts Schlechtes sagen.
Und dann habe ich auch noch bei dir auf deinem Social Media gesehen, beziehungsweise ich verfolge es ja auch seit Jahren, kenne uns ja, dass du dich vegan ernährst und das auch, wie soll ich sagen, das propagierst und da auch hinterstehst.
Ja.
Wie lange hast du das gemacht?
Vegan? Vegan? Jetzt so 1,5 Jahre vielleicht.
Okay. Und wie fühlst du dich?
Gut.
Nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder so?
B12. Mhm. Aber ansonsten Eigentlich nichts, weil ich mir alles über pflanzliche Ernährung.
Muss nicht sein, dann nur gar B12 nicht. Musst du sein.
Das heißt, du isst auch keinen Fisch?
Nein. Okay. Und ich habe tatsächlich keinen einzigen Mangel. Also ich habe mir jetzt vor kurzem Blut abnehmen lassen, einfach mal so zum Durchchecken nochmal. Und ich habe keinen einzigen Mangel, außer so einen leichten Eisenmangel, das hat aber jede zweite Frau tatsächlich.
Ja, es ist sehr verbreitet bei Frauen.
Eisenmangel ist sehr verbreitet bei Frauen, genau, aber ansonsten gibt es bei mir keine Mangelerscheinungen. Also mein Arzt sagt immer, ihr Blutbild ist wie gemalt, so. Das ist alles super. Also ich kann mich nicht beklagen. Und auch Proteine, ne, auch da habe ich gar keine Probleme, weil, keine Ahnung, Humus zum Beispiel hat super viel Protein, also Kichererbsen, Erbsen. Ja, ja. Es gibt so viel Gemüse und Pflanzliches und Hülsenfrüchte.
Wie war die am Anfang, wenn du aufgehört hattest, Fleisch zu essen? Mhm. Hattest du auch diesen, dass du gespürt hast, dass du mehr Energie gekriegt hattest, dass du jetzt, weil das höre ich bei vielen, der aufhört, also da geht vegan, dann sagen die immer, die am Anfang kriegen die viel mehr Energie und auf einmal geht dann down wieder so ein bisschen und.
Also Fleisch esse ich, also vegan ist ja noch was anderes als vegetarisch. Fleisch esse ich tatsächlich seit ich 14 bin, nicht mehr, glaube ich, okay. Seit ich 14 bin. Also schon seit 14 Jahren nicht. Fleisch okay. Habe ich als Kind aufgehört zu essen. Aber jetzt ernähre ich mich halt auch ohne Eier, ohne Milch.
Okay.
Also ne, ich merke keinen Unterschied tatsächlich. Ich glaube wirklich, es geht immer um die Vitamine, die du zu dir nimmst, wie viel Protein schaffst du dir am Tag reinzuballern und ich faste viel. Also das heißt, ich versuche meinen Organen viel Pausen zu gönnen. Ich faste 16, 17 Stunden am Tag. Ja. Und
wo du einfach gar nichts isst.
Ja.
Nur trinkt. Mhm.
Genau, also mein Körper ist fit, ja, ist ich habe keine Probleme.
Nein, ist aber, wenn das für dich passt, das ist super, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, so lange zu fasten. Ich habe das auch nie verstanden so richtig, weil...
Ja, ich glaube, Fasten hat schon sehr viele gesundheitliche Vorteile. Es ist nicht umsonst in jeder der großen Weltreligionen ein Bestandteil. Ne?
Genau.
Aber ich kann da auch nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ich denke schon, dass es gut ist, dem Magen-Darm-Trakt eine Pause zu gönnen, dass ja. Die Zellen sich erneuern können und so.
Ja,
aber
genau, für die
so
Zellerneuerung total.
Nicht so oft, das glaube ich nicht. Nicht so ja, oft, aber das ist natürlich...
16, 17 Stunden am Tag fastest du. Mhm. Ja.
Also es gibt auch Ausnahmen, ne?
Ja, ja.
Also wie oft gestern habe ich...
Immer, glaube ich. Ne?
Fast immer, ja. Tatsächlich, ja.
Okay. Fast immer, so das heißt, jeden Tag.
Ja, also es ist keine Diät, keine phasenweise Diät, sondern es ist tatsächlich eigentlich...
Das hört sich so ein bisschen so an, als würdest du dich von Licht und Liebe ernähren.
Vielleicht tue ich das auch. Ja.
Hast du denn bestimmte Stunden an den Tag, wo du denn isst, oder?
Nee,
okay.
Es kommt auch drauf an. Ich gehe zu sehr unterschiedlichen Zeiten ins Bett, muss ich sagen. Ja. Dadurch, dass ich teilweise zum Beispiel an manchen Tagen, wenn ich zu meiner Ausbildung gehe, morgens um 6 aufstehe, an anderen Tagen streame ich aber noch bei OnlyFans oder mache noch Content oder was auch immer und bin dann erst um 3 im Bett. Das heißt, ich habe keinen Schlafrhythmus, keinen normalen, sondern das switcht bei mir und kommt immer auf das Business drauf an, welches ich gerade priorisiere an den Tagen und dann richte ich mich danach im okay. Prinzip, genau. Aber ich esse meistens dann, wenn ich arbeite und wenn ich wach bin und wenn ich schlafe, esse ich nicht und wenn ich aufstehe, esse ich auch erstmal eine ganze Weile nicht. Also das heißt, ich versuche nach dem Aufstehen zu fasten und so 2-3 Stunden, bevor ich schlafen gehe mindestens. Also 3-4 Stunden im besten Fall. Wenn
ich kann mir gar nicht vorstellen.
Also da hätte ich den ganzen Tag schlechte Laune.
Ja?
Bei Bentley ja. War, wo ich nicht gegessen habe, wo nur eine Mahlzeit.
Ja, ja, das war übel. Das war übel. Aber gut, das ist natürlich auch für jeden, also es ist erst
eine Gewöhnungssache.
Genau, natürlich. Und auch je nachdem, wie viel man trainiert und so, klar.
Ja, der Mensch ist ein Gewöhnungstier.
Ja, maximal.
Jerry, du sagst OnlyFans. Jetzt kommt die interessante Frage. Oh. Was magst du auf deinem OnlyFans? Ist so ein bisschen Erotic-Channel oder auch, wo du Pole-Dance machst oder sowas in diese Art Richtung?
Ja, also schon in die Erotik-Richtung, ja. Aber trotzdem versuche ich im ästhetischen, erotischen Bereich zu bleiben. Das heißt, es gibt jetzt keine Pornos von mir oder sonstiges. Nee. Ja, es ist alles so ein bisschen im ästhetischen Bereich. Es gibt schon ein paar spicy Videos.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich Frau wäre, wenn ich die Möglichkeiten auch hatten und das in Ordnung war mit den Partnern, wo ich zusammen mit war oder so, würde ich das 100% auch machen. Mhm. Ich kenne schon mehrere auch Pärchen, der das macht, verdient zu viel.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn du das als Pärchen machen kannst, wenn beide fein damit sind und irgendwie man da einen Kompromiss findet, super. Also wirklich super. Das ist aber immer schwer, weil viele Männer da sehr eifersüchtig sind und ja, es ist auch so ein Ego-Ding ist bei Männern oft, ne? Dieses, ich will nicht, absolut. Dass meine Frau so zu sehen ist, ist auch okay, ich verstehe das auch, also ich respektiere beides, aber es ist als Frau natürlich immer sehr schwer, da einen richtigen Mann zu finden.
Ja gut, man muss dazu natürlich auch sagen, man muss sich bewusst sein, dass diese Videos für immer im Internet sind. Ne? Und nur weil sie bei OnlyFans angeboten sind, das heißt, sie exklusiv nur Mitglieder sehen können, die sie bezahlen, können diese Mitglieder auch sie einfach mit dem Handy abfilmen und einfach kostenlos
das überall verbreiten. Das muss man wissen.
Also deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt so machen, wie du gerade sagst. Aber das muss jeder selber wissen. Es ist ja schon ein großer Schritt und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ne?
Ja.
Das ist schon ein großes Risiko, finde ich.
Auf jeden Fall.
Aber das natürlich
ist das... Content, das du machst.
Genau. Ja, aber ich glaube, es ist immer pikant. Also keiner wird da sitzen und die Bibel vorlesen. OnlyFans.
Wer weiß, es gibt für alles einen Fetisch.
Ja, stimmt. Ich habe aber auch gesehen, dass OnlyFans auch teilweise angeboten wird von Männern, die irgendwelche Tricks preisgeben, wie man Geld verdient oder wie man irgendwelche Betrügereien macht und irgendwelche Anleitungen geben und so. Ja, also es ist nicht nur in diesem,
Erotikformat.
Auch Sportler Philipp Klein zum Beispiel hat auch einen OnlyFans-Channel, wo er irgendwas erzählt über sein Business und wie er es aufgebaut hat und Tricks und Tipps gibt für junge Unternehmer. Also das gibt's auch, ist wahrscheinlich die Ausnahme. OnlyFans ist schon eher bekannt natürlich für pikanten Inhalt. Jetzt aktuell ist es ja auch ein großes Geschäft für viele Männer, OnlyFans-Management-Agenturen aufzubauen. Hast du auch ein Management oder machst du alles selbst?
Nee, ich mache tatsächlich alles selbst.
Ja, besser für dich, ne? Kannst du alles
behalten. Also ich brauchst auch, du brauchst auch keinen Manager.
Ja. Aber es gibt bestimmt viele, die da Hilfe brauchen. Das kann ich mir schon
vorstellen. Ja, am Anfang, ja.
Wenn man das professionell aufziehen will.
Ich habe schon überlegt, ob ich für Girls so eine Workshops anbiete mit einer Freundin zusammen.
Mach das, 100%.
Ja, 100%.
Wie man Erfolg
hat. Ja, das wird auf jeden Fall gut laufen. Du hast ja auch schon eine Reichweite und es gibt genug Mädels da draußen, die sowas alles auch umsonst machen, sagen wir mal. Und warum nicht, wenn du dann jemand bist für die, der ihnen helfen kann, damit Geld zu verdienen, würde ich auf jeden Fall dir empfehlen. Klar, ist eine sehr gute Sache. Abgesehen von diesem ganzen Kram habe ich noch gesehen, du bist sehr, sehr tierlieb und hast da auch ein paar Aktionen gestartet, schon ein paar Tiere gerettet, glaube ich. Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, ich rette öfter.
Erzähl doch mal unseren Zuschauern was darüber.
Oh, wo soll ich anfangen? Also, wie ihr wisst, ich lebe vegan. Das heißt, ich stelle über meinen Geschmack kein Leben und sage, nur weil ich 5 Minuten den Lust auf ein Steak habe, muss kein Tier für mich leiden, weil Geschmack ist keine Begründung, um zu töten in meinen Augen. Also das ist für mich in erster Linie erstmal Tierliebe, weil viele Leute sagen, ich liebe Hunde oder ich liebe Tiere, aber essen das eine Tier und das andere ist für sie heilig und das widerspricht sich für mich. Also das ist für mich zum Beispiel scheinheilig in dem Moment. Und ansonsten setze ich mich sehr, sehr krass für Listenhunde ein. Also hauptsächlich für diese Rassen, weil ich das, glaube ich, selber so ein bisschen kenne, missverstanden zu werden durch die Optik und mir diese Hunde besonders am Herz liegen. Ja, weil sie, wie gesagt, auch oft missverstanden werden.
Wie viele Hunde hast du jetzt? Du hast immer viele, ich sehe immer, du hast mehrere immer.
Ich habe jetzt gerade 3 zu Hause.
Ja, okay.
3 Hunde zu Hause, Wahnsinn.
Und alle Bullies?
Nein.
Okay.
Also ich habe Baby da,
okay.
Ich habe meinen kleinen Steph da, der lebt aber unterdessen bei meiner Oma, das ist auch sehr witzig, weil es ein kleiner Stafford ist mit 6 Vorbesitzern eigentlich, den habe ich damals 6 übernommen.
6 Vorbesitzer?
Er hatte 6 Vorbesitzer.
Das ist wahrscheinlich teilweise schwierig im Umgang der Hunde, ne?
War sehr schwierig, ja. Genau. Beziehungsweise
hast du es geschafft, ihn so ein bisschen auf die gerade Bahn zu lenken?
Ja, also der Hund war an sich, kein Hund ist für mich wirklich schwierig. Ein Hund muss immer in ein Umfeld, wo er leicht zu führen ist. Also das heißt, ist der Hund schwierig, ist er in der falschen Umgebung, meiner Meinung nach. Oder hat die falsche Person an der Leine.
Ja.
Ne? Und,
das war sehr gut ausgesagt. Ja. Ich habe auch einen Hund gehabt, fast mein ganzes, auch in unserer Familie. Ich liebe
stimmt,
auch
du hast Hunden. Auch Hunde, ne?
Ja, natürlich.
Ja. Ja. Auch wie viel hast du jetzt noch?
Ich hab eine. Ich habe einen Mikrobully. Sein Name ist Mowgli. Super cool.
Mowgli ist auch ein cooler Name.
Ja, sehr, sehr cool.
Mowgli heute, Bro.
Mowgli ist dabei. Ja, ist eigentlich immer dabei. Ja. Das ist auch schade, jetzt wo Cherry hier ist.
Ja,
du hattest ihn geliebt. Er ist kleiner, wiegt fast 30 Kilo. Kommt von einem ganz bekannten Züchter unten bei Frankfurt. Also super, super cool. Ich gebe immer so Hundschuhe meinen Hunden, weil du selber sagst, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage auch immer, das ist das Gleiche. Also Hunde ist das Gleiche mit Kindern, die müssen ordentlich erzogen werden. Und auch hier mit dem Rassen, was du auch gerade gesagt hast, da gibt es keine schlechte Rasse, aber da gibt es einen schlechten Inhaber oder was heißt das hier auf Deutsch?
Ja, Herrchen.
Ja, Herrchen, genau. Und natürlich viele von diesen Männern dann, Pitbulls oder Staffords und so, viele von denen, die benutzen die auch manchmal so ein bisschen so eine Potenzverlänger.
Statussymbol.
Ja, Statussymbol. Genau. Die wollen gerne tough aussehen, wenn die durch die Straße geht und trainieren, die irgendwie zu töten und alles mögen, was die auch... Durch den ganzen Draht, das ist ja so.
Gibt es auch Leute, die ihren Hunden Steroide geben?
Ja, natürlich.
Ja, crazy.
Ja, ist so.
Habe ich auch schon gehört, aber habe ich noch nie mitbekommen.
Ne? Na klar.
Ja. Ja.
Klar. Wahnsinn.
In Spanien habe ich schon oft mitgekommen, bei meinen Ärzten.
So richtig aufgestopfte Rüden. Ja.
Crazy. Das ist Schon sehr.
Oh, der Mensch ist das schlimmste Tier.
Ja. Da hast du wohl recht,
Nee, ja, und so viel zum Thema Hunde. Also ich versuche halt hauptsächlich so eine Rassen zu retten.
Also du versuchst auch ein bisschen aufzuklären, ne?
Dass ja,
du
das genau. Verstanden.
Hast du mal über Hundezucht nachgedacht auch?
Nein. Nein, wir haben genug Hunde auf der Welt und
okay, also da sagst du auch quasi, aus Überzeugung lehnst du das ab.
Ja, also da war ich mal
anders. Weil es genug Straßenhunde gibt zum Beispiel wahrscheinlich, ne?
Genau, da war ich auch mal anders, muss ich sagen. Also da habe ich auch schon in der Vergangenheit einen Fehler gemacht, so, da will ich nicht so tief drauf eingehen, aber man lernt immer dazu, aber jetzt in meinem aktuellen Stand und so viel wie ich im Tierschutz mitbekomme, würde ich niemals mehr einen Züchter unterstützen. Es gibt genug Tiere, die Hilfe brauchen und jede Seele hat es verdient, also jede Hundeseele hat es verdient, geliebt zu werden. Und solange es so viele Hunde auf der Welt gibt, die kein Zuhause haben, muss nicht nachproduziert werden. Das ist völlig bekloppt.
Wie ist denn die Situation in Griechenland?
Mit den Hunden?
Ja.
Schwierig. Das Problem ist, also ich beziehe mich jetzt mal nicht nur auf Griechenland, das Problem ist, wenn du dir Tötungsstationen anguckst zum Beispiel, ne? Also es gibt viele Tötungsstationen in diesen ganzen Ländern wie Griechenland, im Balkan und so weiter, auch in der Türkei. Und Tötungsstationen, also die Leute sozusagen bringen die Hunde dorthin. Es gibt sowas wie ein Kopfgeld in den meisten Ländern für jeden Hund, der dorthin gebracht wird.
Es gibt also Hundejäger?
Genau. Wahnsinn. Und die Hunde bekommen dann, ich sag jetzt mal eine Summe, 50 Euro pro Hund, den sie dorthin bringen. Die Hunde dürfen nach 2 Wochen eingeschläfert werden. Das heißt, es passiert auch nicht nur, dass dort Straßenhunde eingeliefert werden, sondern auch Hunde von Leuten, die
die ihren Hund gerade verloren haben, zum Beispiel, der ist weggelaufen und die suchen den die ganze Zeit.
Die klauen auch die Hunde tatsächlich.
Wenn sie ihn nach 2 Wochen nicht finden, dann wird deren Hund eingeschläfert.
Wenn der nach 2 Wochen nicht in der Tötungsstation rausgeholt wird, darf er eingeschläfert werden. Und die Tötungsstation, wie es mit allem im Leben ist, wenn Menschen etwas sehr häufig machen, verlieren sie den Bezug zu etwas. Und die Tötungsstationen sehen halt nicht mehr das einzelne Tier, so wie viele Männer auch nicht mehr die einzelne Frau zum Beispiel. Ne? Das kannst du auf alles beziehen im Leben.
Können da auch, wir stumpfen alle ab. Eine Verbindung ziehen zum Zweiten Weltkrieg und was
genau,
die Deutschen da.
Ja, genau. Der Bezug zu den Tieren ist halt einfach in diesen Ländern irgendwann weg, durch diese ganze Armut.
Die Pharaonen auch.
Ne? Genau, es ist halt ein Riesengeschäft und einmal, das ist ein ganz schlimmes Thema, also die Tötungsstationen an sich sind, finde ich, ein sehr, sehr krasses Thema.
Hört sich wirklich grausam an, ja.
Und dann auch einfach, wie mit den Straßenhunden umgegangen wird. Ne? Also das,
klar, es gibt viele Straßenhunde in Griechenland?
Ja, schon. Also nicht mehr so viel wie früher, das liegt aber auch daran, dass viele Orte gesagt haben, wir machen einmal einen Cut, einen sauberen, damit unsere Urlaubsorte sauber bleiben.
Ja. Was meinst du jetzt mit dem sauberen Cut? Auch Tötungsstation?
Es wurden viele Hunde eingeschläfert, es wurden viele Hunde auf harte Arten und Weisen umgebracht. Das heißt, es wurden Giftköder ausgelegt. Das ist ein Massenmord gewesen, also in vielen Orten in Griechenland an Tieren, damit der Tourismus sozusagen dieses ganze Leid nicht mehr sieht, weil die Länder versuchen natürlich, die Touristen positiv zu locken und zu sagen, oh, bei uns ist alles toll, ihr seid jetzt hier im Paradies, wenn ihr im Urlaub seid, und positive Assoziationen mit den Touristen zu generieren, sozusagen, ja, dass du wieder hinfährst. Und das schaffst du am besten, indem du kein Leid zeigst. Und wie machst du das? Indem du halt das Leid beiseite schaffst. Und das heißt oft auf dem einfachsten Weg der Tod für diese Tiere. Ne?
Sehr, sehr hart.
Also viele Hotels bringen auch die Katzen zum Beispiel um auf den Anlagen und so. Das gibt's auch alles hinterrücks.
Das ist gut, dass du darauf aufmerksam machst.
Ja, das finde ich auch super gut.
Dankeschön.
Auch ein schlechtes Thema mit in England, ne? Mit den Bullies. Ja. Das ist auch ein furchtbar Geschichte. Das hoffen, dass die das nicht durchkriegt. Die wollen, dass alle Bullies
getötet werden. In England.
Es gab ein paar Vorfälle und deswegen wollen sie die Bullies komplett umbringen. Das heißt, alle, die in Tierheimen aktuell sind, sollen einmal komplett umgebracht werden oder sind sogar schon, ich weiß es nicht, sollte eigentlich im Februar, glaube ich, stattfinden.
Aber die haben das noch nicht
durchgekriegt.
Da gab es bestimmt große Proteste.
Oh, aber die haben auch, ich habe Videos gesehen auf Instagram, glaube ich, habe gesehen, habe ich fast geweint, Digga. Habe diese gesehen, wo die haben so eine Schonale, ich habe das auch geteilt, das war gestanden, hunderte von Leuten mit deren Bullies in alle Orden, Mikrobullies, normale Bullies, XXL-Bullies und was die alle heißen, und die standen alle da und die waren so lieb und dann diese Lied hat damit übergespielt. Oh, das war schon hart für den Tierherz.
Ja, das war alles krass.
Also hoffen, dass sie das nicht durchbekommen.
Ja, vor allem, weil die auch die Bullies, die Leuten gehören, also nicht nur die in den Tierheimen, die müssen die auch abgeben oder sollen die abgeben.
Die wollen den Leuten ihre Hunde wegnehmen.
Ja, ja, die wollen wirklich die Rasse abschaffen, komplett.
Das in England. Wahnsinn, das hört sich für mich total crazy an, ja, wie eine Story
aus der dritten Welt
oder so. Das ist auch Massenmord, ja. Ja.
Fassbar.
Aber Dänemark ist auch krass, ne?
Ja, die haben auch harte Regeln.
Mhm. Da habe ich auch schon mal eine Geschichte mitbekommen. Da war irgendwie ein Familienhund mit der Familie verreist und die waren auf dem Grundstück bei Freunden und im Garten bei denen, also im zweiten Grundstück. Und die Nachbarn haben es irgendwie gemeldet, die Hunde sind dort nicht erlaubt. Und der Familienhund, der wirklich mit Kindern groß geworden ist und allem, wurde dann eingeschläfert und die haben dann noch angeboten, die sind dann zur Polizeistation und so weiter, als sie den Hund eingesackt haben und haben gesagt, hey, wir nehmen unseren Hund wieder mit. wir reisen sofort aus dem Land aus, und die haben es nicht gemacht. Ja. Die haben, also völlig crazy, weil sie hätten ja gar keinen Nachteil davon gehabt, hätten die ihren Hund einfach wieder eingesackt.
Ja, ne? Die hätten ihnen ja auch ein Einreiseverbot geben können oder irgendwas, dann wäre einfach die Familie glücklich geblieben.
Aber das ist komplett verrückt, und so ein Einschläfern kostet ja auch Geld. Also das ist wirklich so richtig Hass gegen die Rassen in manchen Ländern, das ist crazy, die haben richtig Bock drauf.
Wahnsinn, das ist verrückt. Mhm. Rassismus. Ne?
Aber gut, dass du kämpfst dafür. Ja. Leo, auch mit deiner Reichweite, ja, ist aber so.
Wie sind denn deine drei Hunde zu dir gekommen?
Also jetzt gerade habe ich nicht drei Hunde von mir, also ich habe den Paschi, den ich, von dem ich euch erzählt habe. Baby ist kein, da gibt es jetzt keine dramatische Geschichte.
Paschi, was ist das für eine Rasse?
Ein Staff.
Staff, okay.
Ja, ein Staff. Das ist der mit den 6 Vorbesitzern, der hat gewissen Leuten in Berlin gehört, wurde rumgereicht von A bis Z, und irgendwann haben mich Leute angerufen, meinten, hey Sherry, kannst du diesen Hund abholen, sonst tun wir ihn jetzt ins Tierheim, der ist irgendwie auf jemanden losgegangen oder ich weiß gar nicht mehr, es war so eine ganz kuriose Geschichte. Und dann haben wir den Hund da rausgeholt. Der war super anstrengend, ganz, ganz schrecklich. Ich habe gesagt, eine Woche und er muss weg. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet im Hundepsychologiezentrum bei einem guten Freund, der hat ein Hundepsychologiezentrum. Und
dann habt ihr es hingeschafft.
Und wir haben es geschafft, ihm andere, ich würde sagen, andere Assoziationen zu gewissen Dingen im Leben zu geben. Also er ist halt sehr komisch gegenüber Männern gewesen, und du musst einem Hund im Prinzip genau wie einem Kind, was viel erlebt hat, oder einem Menschen lernen, hey, die Sache, die du da, vor der du Angst hast, ne, weil Aggression baut ja meistens auf Angst, so das Urgefühl ist ja die Angst. Du musst es schaffen, neue Erlebnisse zu verknüpfen damit im Prinzip. Und wenn du das hinkriegst, dann schaffst du es, glaube ich, jeden Menschen und jedes Tier zu heilen. Oder ja.
Einmal umgepolt.
Genau.
Schon mal, wenn du so einen schlechten Kindheit gehabt hast, von einer herrschen nach die anderen. Und,
das ist auch verantwortungslos. Ne? Ja, damit schädigt man die Psyche des Hundes auf jeden Fall langfristig.
Ja. Das ist wie bei uns Menschen, glaube ich. Wenn wir eine schlechte Erfahrung mit etwas gesammelt haben, beispielsweise, der hat mal eine rothaarige Frau, oder die haben 5 rothaarige Frauen irgendwie ganz doll wehgetan auf irgendeine Art und Weise, was weiß ich.
Dann sieht man darin dann ein Muster, ne?
Genau, dann siehst du, dann wirst du bei der nächsten rothaarigen Frau einfach aufschrecken, und so ist es mit einem Hund einfach auch. Wenn der mit Männern scheiß Erfahrungen gesammelt hat, dann sind Männer erstmal total doof, und dann musst du halt schaffen, da eine positive Verknüpfung herzustellen, und das kann manchmal dauern und manchmal klappt's auch nicht, und dann muss halt der Hund in so eine Umgebung, dass er sozusagen einfach keine Berührungspunkte mit dieser Angst, die er da hat, die dieses Gefühl in ihm auslöst, mehr hat, aber im besten Fall schafft man es natürlich, die Angst einfach umzukoppeln und positive Erfahrungen.
Und wie weit bist du jetzt mit deinem Schein hier, mit deiner Ausbildung?
Ganz am Anfang.
Oh, ganz am Anfang. Wie lange dauert das?
Was ist denn das für ein Schein?
Ein Hundetrainerschein mache ich gerade. Das weiß ich noch nicht. Ich mache ihn bei einer ganz tollen Hundetrainerin, die Katharina an der Stelle. Ganz, ganz tolles Feedback an sie. Also es ist wirklich eine Frau, egal ob ich jetzt den Schein am Ende bestehe oder nicht, die mir so unfassbar viel auf den Weg mitgegeben hat und die wirklich mit Hunden gewaltfrei arbeitet. Und ich lerne einfach durch sie jeden Tag ganz, ganz viel Tolles und bin ganz dankbar, dass sie mich sozusagen so ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt. Und wie lange der dauert, kann ich noch nicht sagen. Also mal gucken, wann ich bereit bin, die Prüfung zu machen. Aber jetzt gerade heißt es erstmal lernen, 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 was neben der ganzen Arbeit aktuell.
Oder kann man selber entscheiden, wenn man sagt, oh, weißt du was, melde mich an. Und wenn sie sagt, weißt du was,
ich verlasse mich
du
auf
bist
sie.
Du bist bereit.
Genau, ich verlasse mich auf sie. Sie ist sozusagen gerade mein Mentor irgendwie in dem Bereich oder auch in vielen anderen Bereichen aktuell sogar. Ja, das ist eine ganz tolle Frau, von der ich gerade ganz
Wie ist deine große Vision bezüglich dieses Hundescheins? Was hast du vor? Was würdest du gerne machen?
Ich will tatsächlich, weil ich aktuell das klingt immer so doof, wenn man das sagt, aber weil gerade finanziell bei mir eigentlich alles ganz gut läuft in meinen anderen Bereichen, möchte ich jetzt nicht unbedingt Geld damit verdienen. Deswegen mache ich ihn nicht. Ich möchte eigentlich ein Zertifikat haben, damit ich mit Hunden arbeiten darf, mit denen ich jetzt vielleicht aktuell noch Schwierigkeiten hätte zu arbeiten, beziehungsweise ich möchte auch einfach lernen. Also es geht wirklich einfach wirklich um das Wissen, was ich mir aneignen möchte. Und Punkt 2, einfach ein Zertifikat zu haben, dass gerade ein Tierheim, wo vielleicht ein Hund ist, der vielleicht schon hier und da mal Beißvorfälle mit Menschen hatte, dass ich da einfach was vorweisen kann, sagen kann, hey, hier Leute, ihr könnt mir vertrauen, ich traue mir das
Expertise
zu.
Expertise,
ich weiß, was ich tue.
Genau, und mein langfristiges Ziel ist auf jeden Fall, wenn ich vielleicht irgendwann mal den richtigen Partner finde, weil alleine ist das, glaube ich, schwer, irgendwo im Ausland einen kleinen Shelter zu machen und Menschen und Tieren zu helfen. Das heißt, ich würde total gerne Menschen, die es vielleicht im Leben ein bisschen schwer hatten und vielleicht auch so ein bisschen aus Bereichen, wie ich komme, wieder so ein bisschen auf die Sprünge helfen, in so einem mit so einem Shelter, die dort vielleicht mitarbeiten lassen, weil ich glaube, Tiere vermitteln dir sehr viel Positives, gerade weil Tiere immer im Moment leben, und gleichzeitig würde ich auch gerne dort, in den Ländern, wo gerade einfach nicht viel Tierliebe herrscht, mich um die Tiere kümmern und die resozialisieren und nach Deutschland oder in Länder, wo es ihnen vielleicht besser geht, vermitteln. Also das heißt, ich würde gerne so ein Resozialisierungslager für Mensch und Hund.
Das ist ein super Ziel zu haben.
Ja, ja. Das wäre so mein Traum.
Ja, das ist schön, das sind doch sehr edle Motive. Das ist doch sehr, sehr gut.
Ja.
Sehr, ja. Sehr gut.
Ja.
Das ist ein guter Plan.
Und was ist das für Online-Shop, das du magst?
Ich habe einen Online-Shop für farbige Kontaktlinsen.
Okay.
Icedout.com. Und dann habe ich einen Online-Shop für Kunst. Ich male selber.
Ja, das weiß ich. Mhm.
Was hab für ein Stil? In was für ein Stil malst du?
Abstrakt meistens.
Ja, mit was für Techniken? Acryl oder Öl oder was?
Unterschiedlich. Also jetzt gerade habe ich so ein bisschen Bock mehr auf Acryl, weil es schneller trocknet. Und
ja. Öl-Nasse-Nass-Technik ist schwierig. Nee, ja.
Kein Bock mehr. Also ich bin vor allem so ein Tollpatsch, weißt du, wenn ich dann irgendwie mit Öl so ein bisschen was anfange.
Oh, da bist du falsch mit Öl, Mann.
Ja. Du malst ja auch, ne?
Das, yeah, ja, dann, aber meistens auf Haut.
Warst du immer gut im Zeigen und so? Oder hast du immer Interesse dafür gehabt? Oder ist etwas gekommen mit der Zeit?
Nee, also Kunst war schon immer so mein Lieblingsfach, auch in der Schule. Und ich habe schon immer ganz gerne gemalt.
Da findest du deine Ruhe, wenn du siehst, du malst so. Siehst du denn nur Musik an, Lautsprecher an, oder hast du Musik in der Wohnung? Oh, okay.
Große,
ja, ja.
Ja,
ah, sehr gut. Ja, ich habe das, hab das schon gesehen.
Musik an. Ja.
Abstrakt, ja?
Hauptsächlich, ja. Also manchmal auch Porträts. Also ich kann es, aber ich habe immer keine Lust. Weil so bei einem. Also,
ist dir zu steif?
Ja, ja, ja. Also du brauchst halt auch viel Konzentration. Und für mich ist Malen, glaube ich, auch so ein Ausgleich vor allem. Und wenn ich. In meiner Arbeit schon immer, ne, wenn es um meine Shops geht oder auch um Social Media geht, dann muss ich schon immer sehr fokussiert sein. Und ich bin dann, oder auch mit den Hunden teilweise, und wenn ich dann male, dann will ich eigentlich nur Emotionen rauslassen.
Also ein bisschen
und,
expressionistisch eigentlich.
Ja, und genau, dann will ich nicht noch nachdenken, oh scheiße, da habe ich jetzt was verkackt oder da muss die Farbe hin oder da muss ich jetzt das und das anmischen, damit das Auge genauso aussieht wie auf dem Originalfoto, so, das ist nicht mein Ding.
Ja, fotorealistische Kunst ist schon mehr Handwerk, weniger Kunst eigentlich. Malst also weniger expressionistisch halt.
Also, du tätowierst, aber.
Doch, doch, doch. Hast
du malst du Leinwände?
Nee, aktuell nicht. Aber auch schon seit Jahren nicht mehr.
Mhm.
Nee, ich mal nur auf Haut. Weil ich jeden Tag, den ganzen Tag auf Haut male. Ich habe keinen Bedarf mehr und kein Interesse mehr, privat dann noch irgendwie mich künstlerisch auszuleben. Ich bin schon da vollkommen ausgefüllt. Früher hat mich da Graffiti-Kunst ausgefüllt, heute sind es Tattoos und ich habe da gar keinen Bedarf mehr privat so.
Verstehe ich total.
Ich habe keine Zeit mehr dafür.
Zeit ist ja immer, du weißt ja, wie das ist mit Zeit. Ich könnte mir sie nehmen, wenn ich es wollte und so, aber habe ich keinen Bedarf. Ich bin da komplett satisfied mit meinem künstlerischen Output. Das reicht mir absolut. Aber expressionistisches Malen ist schön, ne? Da kann man so ein bisschen seine Gefühle rauslassen.
Und es sieht auch geil aus. Also das vor allem kann es jeder. Ne?
Ja, klar, natürlich.
Jeder kann es. Ja. Und ich finde auch, also ich mag auch total Realismus und finde Realismus mega, vor allem auf der Haut, weißt du. Aber ich finde Leinwände auch, die so ein bisschen einfach so freaky sind, wo es einfach nur um Farben geht und Emotionen geht, die strahlen für mich auch eine Energie aus. Also
auf jeden Fall. Mag ich auch gerne. Ich mag auch sehr, sehr gerne Architektur und Skulptur und Bildhauerei. Sowas würde ich eigentlich sehr, sehr gerne machen. Aber vielleicht irgendwann. Mann. Bitte?
Geil.
Ja, würde ich gerne mal machen. Aber das vielleicht in 10, 20 Jahren mal schauen. Erstmal habe ich noch ein paar
Sehen wir Harry so.
Ja, würd ich sehr gerne.
Das könnte ich mir so vorstellen.
Ja, gerne machen,
Oh, und dann so weiße Skulpturen, so ein bisschen altmodisch fast schon. Und dann besprayen. So ganz bunt, dass du
zum
so
ein Stilbruch drin hast. So richtig altmodisch schon. Ich mag das schon richtig klassisch, Was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist Stuckateurskunst, also Stuck- und Barockkunst, so wie hier auch zum Beispiel oben die Leisten. Da habe ich so ein bisschen so einen Hang für diese alten Sachen, das mag ich ganz gerne. Manchmal, wenn das so ein bisschen zu modern wird, dann ist das gar nicht mehr so mein Ding, wenn das so sehr bunt und sehr Pop-Art-mäßig wird. Ich mag das dann schon gerne klassisch,
Ja, cool. Ja verstehe ich.
Machen. Vielleicht eines Tages, schauen wir mal.
Ich bin gespannt.
Und die Online-Shops, das machst du alles selber, das heißt die Google-Ads, das Betreiben, den Versand und so, kommst du damit alles selber klar, hast du es selber beigebracht oder wie machst du das so, das operative Geschäft von diesen Shops?
Also, ich mache das mit jemandem zusammen, also ich bin nicht alleine und wir haben ein Lager beispielsweise, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da so erzählen darf, nicht, dass ich da einen auf den Deckel kriege von der zweiten Person, aber wir haben ein Lager beispielsweise, ein Versandlager, da das relativ gut läuft mit den farbigen Kontaktlinsen, haben wir das abgegeben, weil das einfach alleine unfassbar viel Arbeit wäre.
Das ist auch super nervige Arbeit, ne?
Ja. Wir haben es am Anfang aber selber gemacht. Ja, ja. Also da gibt es auch noch ganz lustige Fotos, wo wir das alles auf dem Tisch gemacht haben und dann saßen wir da so und das war so, wir haben so Nächte da irgendwie durchgemacht. Und ich bin ja, muss ich sagen, ein total kreativer Mensch, aber was ich nicht kann, sind so diese strukturierten Sachen. Und wenn du immer dasselbe machen musst, da kriege ich komplett
ein. Das wird dir schnell langweilig.
Langweilst du den Fokus. Mich so schnell mit. Ja, ja, das ist ganz schwer für mich. Und als wir da so alles verpacken mussten, es war für mich, ich schwör's euch, ich habe gedacht, fuck off, ich habe keinen Bock mehr.
Aber es ist gut, dass es gut läuft jetzt. Ja. Ah, super.
Ja. Wie bewirbst du das denn?
Hauptsächlich über mein Social Media und ich kenne Gott sei Dank viele Content Creator. Das heißt, Content Creator, die ich kenne, frage ich an. Auch welche, die ich nicht kenne, will ich jetzt mehr anfragen. Aber Google Ads schalten mir tatsächlich noch gar nicht. Wollte ich
mich jetzt auch mal, gute Sache.
Ja, muss ich mich mehr mit befassen.
Ich habe da jemanden für dich. Ich habe gerade in Dubai jemanden kennengelernt. Er ist aus Hamburg, er ist ausgewandert. Er hat eine eigene Google Ads Agentur und er hat bei Google gearbeitet. In Dublin, jahrelang. Das heißt, er ist eigentlich wie so ein kleiner Spion. Er weiß ganz genau, was Phase ist, hat bei Google gearbeitet, weiß ganz genau, was er machen muss, ist dann abgehauen, macht jetzt sein eigenes Ding.
Geil, schick's mir bitte.
Ja, ist kein Problem. Ich arbeite auch jetzt mit dem zusammen. Das passt ganz gut. Aber ist das nicht krass, wie man heutzutage so einfach und so schnell ein Geschäft aufbauen kann, nur dank Social Media und so, was für Zeiten wir heutzutage haben, ne? Ja. Kann das anders damals irgendwie mit irgendwelchen Printmedien, Printwerbung und so weiter und so fort.
Die Menschen da.
Social Media hat alles verändert, ne? Aber auch zum Negativen teilweise.
Ja, voll.
Ist natürlich Segen und Fluch zugleich, wie so vieles.
Wie Menschen das heute nicht hinkriegt, Geld zu machen, da weiß ich nicht.
Ja, das liegt natürlich manchmal auch ein bisschen an so veraltetem Mindset, ne? Liegt auch daran, dass einem das in der Schule nicht beigebracht wird. Muss ich auch dazu sagen.
Ich rede auch von der neuen Generation. Die sind so faul. Ich habe ja viel bei mir gearbeitet und dann kommt das nur so ein Durchgang. Die Jüngling-Generation, das sind so eine Jammer. Es tut mir leid, das zu sagen, wirklich. Das ist wirklich, wie es ist. Das ist
Bro, du hetzt immer so hart gegen
dich. Nein, aber das ist wirklich eine jammerliche Generation. Das tut mir wirklich leid zu sagen. Du musst
welche Generation? Also welches Alter von bist du? Welches Alter von bist
du? Aber du bist absolut nicht eine von denen. Faul bist du auf jeden Fall nicht.
Nein.
Du bist sehr, sehr fleißig. Du bist auch sehr zuverlässig. Und das ist wirklich...
Aber ich komme immer zu spät.
Das ist nicht so
spät. Aber du kommst. Aber... Also, also ich rede jetzt von die von so 20 bis 25, 26, muss aufpassen, das ist nicht über. Aber das ist wirklich, ich sag dir, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da, das ist Wahnsinn. Das war, was ich auch früher gesagt habe. Die wollen alle nur Influencer sein oder YouTuber, die wollen für nichts arbeiten, auf Ausbildung auf gar keinen Fall. Und wenn man so hart zu denen sind, dann kommt der gelbe Zettel. Man darf auch nicht irgendwie Böses, was zu denen sind, man geht der...
Eigentlich unschlau auch, ne? Weil wenn man jetzt wirklich einen handwerklichen Beruf heutzutage lernen würde und einfach direkt nach der Ausbildung eine eigene Firma aufmacht, als Tischler, Maurer, was weiß ich, beste Job.
Es ist so.
Beste Geschäft, egal wo, gerade wenn du ins Ausland gehst, als deutscher Handwerker, du wirst so viel Geld verdienen, anstatt dir da zu versuchen, spärlicherweise irgendwie eine Online-Präsenz aufzubauen und vor allem dann auch noch mit dem Risiko, sich zu blamieren und am Ende klappt es nicht. Jemand hat irgendwelchen Quatsch veröffentlicht. Vor allem
gibt es auch viel zu viele Content-Creator heutzutage.
Ist so.
Also es ist so schwer geworden, wirklich Geld damit zu verdienen.
Ja.
Also mit diesem reinen, ich nenne es jetzt mal dieses reine Content-Creator.
Das reine Entertainment meinst du, ne? Also wenn es jetzt ohne ein Produkt ist wie bei dir, was dahinter steht, was verkauft wird. Ja, natürlich, auf jeden Fall ist das schwer geworden.
Mit
klar.
19, 20, 21 hast du nicht das Mindset, einen Shop zu machen. Also hast du einfach nicht.
Es sei denn natürlich, du hast da gar keine persönliche Würde, keinen Anspruch an dich selbst und machst dich komplett zum Affen. Das funktioniert eigentlich immer. Also da
oder
gibt
du kannst was.
Ja, genau, das ist sowieso was anderes, klar. Aber davon gehen wir nicht aus, weil das sind ja Leute, die, wie gesagt, nichts gelernt haben, einfach Influencer werden wollen. Da bleibt einem dann nur der einfache Ausweg, irgendwelche völlig verrückten Pranks
gibt's
zu machen
natürlich,
oder
da
so.
Da gibt es natürlich auch die 2%, so wie Justin, ne?
Bei den Rose aber siehst du, guck mal, der hat ja zum Beispiel auch ein modisches Verständnis und Know-how.
Jetzt die 2%, ne? Da hat er angefangen, als 16-, 17-Jähriger mit seinen... Gaming-Kanal, auf YouTube, Streaming und dann...
Er hat das stark gemacht.
Er hat mit seinem Brand da und hat das verkauft und macht das richtig gut. Aber auch, ist auch ein sehr gebildeter junger Mann. Also mit ihm kann man wieder gute Gespräche führen, muss ich wirklich sagen. Hast du ihn schon getroffen? Durch Rolls Royce? Hast du ihn schon? Okay. Okay, aber hast du schon Gespräche mit ihm geführt? Und, okay.
Wer ist das?
Justin von, ich weiß nicht, was er heißt zum Nachname. Der hat seinen einigen Fashion-Brand, was?
Der heißt einfach Justin. Also so im Internet heißt er Justin.
Was?
Sagt mir gar nichts.
Okay. Ja, es ist ein junger Herr, der hat mit Gaming angefangen, auf YouTube, mit Streaming oder was das heißt. Und dann hat er dann seinen eigenen Brand gemacht, ist nach Türkei gegangen und hat seinen eigenen Klamotten gemacht und hat den da verkauft auf seinem YouTube, hat nur eine Limited Edition erst gemacht, hat mir die ganze Geschichte, war eine ganze Woche mit ihm zusammen. Und ja, und er ist jetzt überall so schon sehr, sehr bekannt in Deutschland, würde ich sagen. Also,
ja, ja, auf ja, jeden das Fall. Ist er. Aber ich sage dir, Jerry, mach das mit dieser OnlyFans-Agentur, ja, wo du jungen Mädels dabei hilfst. Das wird top.
Agentur nicht. Ich würde Workshops anbieten.
Ja, oder halt wie eine Anleitung quasi.
Genau. So, ich habe genau. eine Freundin.
Dass du den Start dabei, den Start dabei erleichterst für die Mädels.
Dann machen die auch nicht die Beginnerfehler.
Das wird sehr, sehr gut für dich sein. Sehr, sehr gut. Ja. Mach das auf jeden Fall.
Ich habe eine wirklich coole Kollegin, also mit der ich auch viel zusammen shoote, Larry. Und mit der überlegen wir das zu machen gerade. So zu zweit.
Ja.
Haben wir Bock drauf.
Das ist eine sehr gute Sache. Das
ist immer so ein Zeitding, ne? So ein Zeitmanagement-Ding aktuell.
Ja, natürlich. Das ist immer so.
Ich sage immer, für Menschen wie uns, da gibt es nicht genug Stunden in der Tag.
Das stimmt.
Wir haben immer so viele Ideen und so. Oh. Ich schlafe ganz wenig. Mein Kopf ist wie eine Autobahn.
Ja,
so, deswegen schläf ich so.
Du musst ein bisschen meditieren, Bro. Da musst du bitte die Gedanken
ja, Mann. Ja, ja, ja.
Ja, das wäre auch gut. Ja.
Ich glaube, ich gucke lieber euch an, wenn ihr malt. Nee, aber super.
Aber du hast ja auch deinen Sport.
Ja, mein Sport, ja. Das
da
ist,
hast du den Kopf auch frei.
Ja, da kriege ich auch meine Balance. Ich kriege auch die Teufel weg von meinen Schultern. Die halten mich auch. Deswegen habe ich auch aufgehört, Motorrad zu fahren, auch wenn ich das immer geliebt habe, weil ich habe so einen großen Angst, das steht jetzt in meinem Laden, weil ich einfach so einen großen Angst habe, wenn ich da umkippe, dann auf einmal, wenn ich 4 Wochen nicht Sport machen könnte, das würde mich schon verrückt machen.
Ja, klar, das brauchst du, ne?
Ja.
Und machst du noch Pole Dance privat oder gar nicht mehr? Wie ist das aktuell? Also es ist schon eine Leidenschaft von dir, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich tanze, ich habe eine Stange zu Hause. Fast 4 Meter auch jetzt in meiner neuen Wohnung.
Krass.
Ich würde das auch schade finden, wenn du damit aufhören würdest. Du hast es schon sehr, sehr gut gemacht immer.
Ich find,
da gibt es viele Poltern, die sollen das lieber lassen.
Ja, klar, wenn die sich da so ein bisschen billig nur im Kreis drehen und so, da ist natürlich keine große Attraktion geboten.
Nee, nee.
Aber ich weiß auch, du hast auf der Flensburg Tattoo Convention hast du irgendeinen Trick gemacht, da bist du so wusch, fast auf dem Boden mit der Nase, also wow.
Ja,
ja, das sah immer sehr gefährlich aus.
Ja, ja, das war gut.
Ich glaube auch, du hast irgendwie auch einmal erzählt, du hattest auch einmal, wo du das nicht geschafft hattest, wo du auf dem Boden gelandet bist.
Die Nase verknackst?
Vor kurzem jetzt hatte ich einen.
Vor kurzem, okay.
Wir waren im Golden Dolls, also in dem Laden, wo ich früher gearbeitet habe. Und ein Mädchen hatte sich vorher eingeölt an der Stange wahrscheinlich. Das ist eigentlich totales Tabu. Und ich wollte, beziehungsweise meine Freunde haben mich überredet, dass ich an die Stange gehe. Und ich war ziemlich betrunken, muss man dazu sagen.
Schon mal eine super Voraussetzung.
Super Voraussetzung.
Und dann ist auch verheult der Stange. Also das ist sehr gefährlich.
Die Stange und 3 Promille.
Weil man muss dazu sagen, egal ob ich früher auf Arbeit, habe ich öfter mal einen getrunken und habe dann gearbeitet. Es ist noch nie was passiert. Noch nie. Also egal, auf welchem Level ich war früher.
Hast du es immer geschafft?
Ich habe es immer geschafft. Und ich hatte solche Schuhe an. Ich hatte ja immer so eine Fetisch, also so ein bisschen den Kinky-Style, hauptsächlich im Golden Dolls damals. Und ich habe es immer geschafft. Und an dem Abend hatte ich keine hohen Schuhe an. Ich war barfuß. Also eigentlich hatte ich alle Voraussetzungen, es hinzukriegen. Und ich habe diesen Move gemacht. Und seitdem habe ich jetzt hier so einen leichten...
Oh nee, das war schade.
Das sieht man nicht.
Ja.
Es sieht man schon. Ja. Ein bisschen sieht man es und ich habe eine kleine Narbe.
Ich glaube, ihr Frauen...
Hat richtig geblutet, oder was?
Die ganze Bühne, also es war wirklich voll Blut. Und ich hatte eine Freundin dabei, die ist Ärztin. Die hat dann irgendwie gesagt, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Und ich so, nö, ich bin betrunken, ich brauche einen Tequila. Ja, total unverantwortlich gewesen. Auf jeden Fall habe ich das einmal nicht geschafft.
Jetzt hast du gerade Alkohol angesprochen. Wie gesagt, du warst ja im Nachtleben jahrelang. Berlin ist ja auch bekannt für Drogen. Drogenkonsum, Drogenexzesse. Berlin ist bekannt für Drogentaxis. Ich glaube, das wurde erfunden in dieser Stadt. Ne? Dass irgendwie Leute, Drogenlieferanten per Auto Drogen verteilen in der Stadt durch irgendwelche, weiß ich nicht, SMS- oder WhatsApp-Gruppen oder so. Wie ist deine Erfahrung mit Drogen gewesen? Hast du da Erfahrungen gemacht in diesen Zeiten damals? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sagen würde. Ich habe viel probiert. Nie Drogen wie MDMA, Ecstasy oder sonst was, was mich so in eine komplett andere Welt führen würde, weil ich immer sehr viel Angst vor Kontrollverlust habe oder hatte. Aber ich habe Erfahrungen mit Alkohol, also ich habe relativ viel Alkohol getrunken. Es gab, also im Table Dance Clubs unterscheidest du immer zwischen Champagnerfrauen und Private Frauen.
Was bedeutet
das? Was ist der Unterschied?
Der Private Dance ist tanzt den, also es ist ein Separé, du tanzt für den Mann, der Mann darf dich, bei manchen Tänzerinnen ist es so, der darf sich leicht anfassen, andere Frauen haben vorher ihre Grenze, andere Frauen ziehen sich komplett aus und der Mann darf sie komplett anfassen, also jede Frau hat da unterschiedliche Grenzen. Ich war absolut nie die Private-Frau, sondern ich war immer eine Champagner-Frau, ich konnte gut reden, ich gerade Männer, die gerne ein bisschen Deep Talk führen wollten, weil sie gerade Single sind, lange, wie auch immer, haben
Das kommt davor, die kommen dann ja, hin und reden. Dann
war da Möglichkeit für Sex auch? Konnte man da auch Sex kaufen bei Golden Dolls oder wie war das?
Nee, nicht so richtig.
Okay.
Also,
so kein Puff, das nee, ist kein Puff. Nee, okay.
Nee, und ich hatte hauptsächlich immer Kunden, die viel reden wollten und demnach.
Die haben dir dann ihre Seele ausgeschüttet.
Genau, und du verdienst halt provisionsartig an den Flaschen, also 20% als Frau. Das heißt, umso teurer die Flasche, umso mehr verdienst du und du lehnst natürlich dann auch nicht ab. Also das Ganze ist halt so aufgebaut, dass du...
Du musst da mittrinken.
Du musst dort mittrinken. Sonst
wird ja die Flasche auch nicht leer.
Richtig.
Dann und musst du natürlich auch sagen, ich trinke kein Moet, ich trinke nur Armand de Brignac.
Genau. Du versuchst halt natürlich immer die teuerste Flasche rauszukitzeln aus dem Kunden. Und das heißt aber wiederum, dass du halt wirklich viel Alkohol konsumierst. Und da gab es auf jeden Fall auch Zeiten bei mir, wo ich Drogen konsumiert habe. Das habe ich, glaube ich, noch nie in einem Podcast, noch nicht mal in meinem eigenen erzählt.
Premiere heute bei High Pressure Podcast.
Eine Folge zu geben. Aber ich kann ganz doll davon abraten, ich habe sehr, sehr lange zu Drogen immer Nein gesagt. Sehr, sehr, sehr lange. Also da war ich schon...
Wie lange?
Da war ich schon 23 oder so, da habe ich das erste Mal...
Also mit 16 hast du angefangen mit deinem Job.
Genau, das muss man wissen.
Also genau, hast du aber halt die ganze Zeit Drogen abgelehnt. Wahrscheinlich immer. Bestimmt haben dir irgendwelche Gäste die ganze Zeit Drogen angeboten. Klar. In Berlin, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Wahrscheinlich. Ganzen perversen Schweine, die da bis auf einen Stripclub abhängen. Ja. Aber du hast die ganze Zeit Nein gesagt und dann irgendwann mit Anfang, Mitte 20 dann...
Genau.
Hast du dann doch mal Ja gesagt. Ja, okay, ja, genau. Und dann wurde das gefährlich für dich oder...
Nee, also... Ich habe auch schon in meinem Leben geraucht, mal eine kurze Zeit, weil es irgendwie cool war. So kaputt, wie es ist. So gerade wenn du in so falschen Kreisen bist, dann wird alles romantisiert und das ist irgendwie cool runter, zu rauchen, das ist cool zu trinken. Und gerade wenn du sehr jung in so eine Kreise rutscht und nicht viel Mensch, also nicht viel familiären Halt hast, sage ich mal, wie ich in dem Fall, ne, dann suchst du dir deine Familie oft in älteren Freunden. Ich hatte immer Freunde, die 10, 20 Jahre älter waren als ich und die haben halt alle geraucht. Die haben sich selbst auch irgendwo aufgegeben, die Menschen. Und ich habe gedacht, oh, die sind alle so cool und die sind alle so happy, aber das sind sie nicht. Die sind einfach verloren. Und wenn du aber so jung bist, reflektierst du das noch nicht. Und jetzt im Nachhinein weiß ich das und jetzt würde es mich kein Mensch dieser Welt mehr dazu kriegen, irgendwie mehr...
Also heute nimmst du keinen Drogen mehr,
rauchst nicht
mehr.
Nein, rauchen habe ich auch, also Raucher war ich noch nie richtig, muss ich sagen. Drogen genommen habe ich auch nie intensiv. Also es gab bei mir jetzt keine Zeit, wo ich gesagt habe, irgendwie ich...
Du musst nicht jedes Wochenende beim Feiern, oder?
Nein, oder so diese, viele waren ja, also es gibt, ich kenne ja wirklich Mädels, die teilweise essen und danach sich schon in Leinen gelegt haben. So, das fand ich immer erschreckend und das habe ich Gott sei Dank auch nie gemacht.
Sehr gut.
Und ich habe auch nie mit Drogen irgendwas ertränkt in mir. Das heißt, ich habe nie kompensiert, sondern ich habe es teilweise manchmal irgendwann zum Arbeiten genutzt und um einfach, ja.
Es leichter zu machen. Nicht alles. Nicht ich glaube auch so ein Leben, man kann sich das gar nicht vorstellen. Als Mann, also wenn man jetzt in neuer Stelle wäre, die ganze Nacht da so stehen, vor wie Heiß sagte, natürlich sagst du auch, da gibt es viele nette Kunden. Ich glaube auch, da gibt es sehr viele nervige Kunden, auch Kunden, der da denkt, weil die viel Geld haben, weil die sind
super so, eklige
ja genau, dann versuchen die alle möglichen Sachen und dies und das und das Nacht und das mit dem Nachtleben, jetzt kann ich, das ist gar kein Vergleich, aber du weißt ja, wie gesagt, ich habe ja auch ein Disco und ich habe ja auch am Anfang, das erste halbe Jahr habe ich auch da gearbeitet, jede Woche, 3 Tage in der Woche, wo der Nackt übernimmt eine. Ja. Aber wir sind ja ein Frühclub. So, wir haben ja auf bis ganz, du warst ja auch oft in Stockholm zu feiern. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Nein.
Ne? Und auf jeden Fall, das übernimmt eine, da weißt du besser als alles, wenn ich davon rede. Auf einmal wird man wie so eine Zombie, das kann ich erinnern. Ich habe ja auch sehr viele andere Sachen, die ich machen musste. So, ich musste auch oft, also oft, und ich hatte auch noch meine Wettkämpfe. So oft habe ich manchmal nur geschafft, 1,5 Stunden Schlaf. Dann musste ich zum Sparring Samstag. Nur 1,5 Stunden Schlaf, aber ich habe gearbeitet für die ganze Freizeit, mal durch 700 Leute rausgeschmissen, vielleicht auch mitgezahlt in eine Schlagerei und dann nach Hause nur schnell wieder hoch. Das war unfassbar. Das vergesse ich. Das wird niemals mehr passieren. Also das deswegen
machst
auch.
Machst du das jetzt?
Jetzt habe ich Gott sei Dank habe ich das geschafft. Toi toi toi. Ich habe gute Managers. Also sonst die schaffen das alles. Das letzte Mal, wo ich im Club war nachts, glaube ich, das war Silvester. Nur für ein paar Stunden habe ich ein Tanzen und dann sitze ich eigentlich immer in einem Café tagsüber. Aber immer, ich bin immer weg, also ich bin immer ins Bett so, bevor, würde ich sagen, ich weiß, das hört sich sehr langweilig an, aber ich bin immer ins Bett, bevor 1 Uhr.
Rudi, manchmal vermisse ich die Zeiten, wo wir zusammen 1, 2 Gläser Rotwein getrunken haben. Ja, das wenn wir in Urlaub fahren, dann schuldest du mir das aber wieder, dann
trinken wir einen Rotwein. Nein, also Rotwein könnte ich gerne. Und wie Leo auch gemacht hat, ich habe auch, ich glaube, wenn man das, diese Sachen nicht, deswegen finde ich auch nicht, man soll das vermeiden, das hast du auch nicht gesagt, dass man das, ich habe auch alles probiert, wenn ich meine Teenies war, mein Junge habe ich auch Kokain, Amphetamine, was das alles heißt, diese ganze Bullshit. Und natürlich auch Hasch geraucht und das alles probiert. Und ich glaube auch, man muss auch ein bisschen probiert haben, Das macht dich ja auch aus diesem Mensch, was du heute bist.
Genau.
Deswegen hast du die Erfahrung ja auch. Deswegen hört Leute dich ja auch zu, auf Instagram als Beispiel. Ist es so? Weil die wissen auch, du wissen, was du drüber sprichst.
Ja.
Genau das gleiche mit dem Hunden und alles solchen Sachen.
Das Leben ist auch da zum Leben und zum Ausprobieren. Und dazu gehören auch einfach Fehler, vermeintlich Fehler. Ich würde es nicht jetzt.
Ich sehe das gar nicht als Fehler.
Ja, ich wollte auch gerade ein anderes Wort finden, aber mir fällt nicht ein.
Man muss aber sagen, das Gefährliche bei Drogen ist,
wenn man die Kontrolle verliert.
Pipapo. Das Problem ist nur, ein junger Mensch, der Drogen ausprobiert, weiß noch nicht, ob er stark genug ist, um das auszuprobieren oder vielleicht auch regelmäßig zu machen, aber kein Problem damit zu bekommen. Das gibt's auch. Es gibt auch Leute, die nehmen jahrelang regelmäßig Drogen, aber es wird nie zu einem Problem. Aber das weißt du vorher nicht. Es gibt auch Leute, die fangen nur ein, zwei Mal an, die probieren es nur ein paar Mal und deren Leben geht den Bach runter und die sterben irgendwann an Drogen, an Überdosis oder deren Leben geht komplett den Bach runter. Und das Problem ist, man weiß es nicht, bevor man es nicht probiert hat. Deswegen ist es sehr gefährlich.
Sehr gefährlich,
Aber weißt du, was ich da immer denke? Bei den Leuten, die zum Beispiel in eine Abhängigkeit geraten, bei egal was, die Droge ist nur das Ventil. Das Problem sitzt viel tiefer.
Aber ich glaube nicht immer. Ich glaube, manche Leute, bei denen ist alles gut, Kindheit gut, Eltern gut, alles ist in Ordnung. Die nehmen eine Droge, probieren sie aus, aber sie sind nicht so mental stark und die Sucht kickt sofort rein und das geht den Bach runter und die sterben an der Überdosis.
Die haben nicht die Stärke.
Es muss nicht jeder um eine schlechte Kindheit gehabt haben oder was Schlimmes erlebt haben, um abzukacken.
Das glaube ich nicht. Aber zum Beispiel bei so Menschen mit so toller Kindheit, glaube ich, dass deren Leben, ich bewerte das gar nicht, ob jetzt Kindheit gut oder schlecht, aber ich glaube, Menschen, die zum Beispiel zu Drogen neigen oder in eine Abhängigkeit geraten, das ist immer eine Kompensation.
Nicht immer. Vielleicht ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es passiert einfach, weil die dann zu schwach sind, um dann dem Gefühl zu widerstehen, dass die es gerne nochmal machen wollen. Weil Drogen machen ja süchtig. Die sind ja alle suchterzeugend bei jedem. Ja. Nur der eine kann dieser Sucht widerstehen, der andere nicht. Mhm. Genauso wie der eine dem Kuchen auch widerstehen kann, weil er möchte nicht fett werden, möchte keinen Diabetes bekommen. Und der andere schafft es nicht. Er fängt an, McDonald's zu fressen und dann kann er, weil er ist einfach nicht stark genug. Es schmeckt so gut, er will immer wieder McDonald's fressen, er wird fetter und fetter und sein Leben geht den Bach und dabei kann es nicht. Er kann es nicht schaffen, Nein zu sagen. Einfach mit die mentale Stärke. Die muss man natürlich auch erlangen durch irgendwas. Zum Beispiel durch Sport. Zum Beispiel durch irgendwelche anderen geistigen Anstrengungen. Oder vielleicht ist es auch zum Teil angeboren. Jeder Mensch ist anders. Manche Menschen sind vielleicht einfach stärker, manche sind schwächer. Das weiß ich nicht genau. Aber sicherlich bei vielen ist es so mit dem Kompensieren. Ich will dir zum großen Teil recht geben. Aber ich glaube, ganz viele auch.
Die sind einfach schwach und schaffen es. Können wir alle bestätigen, dass es einen schlechten Weg draufzukommen. Ich habe sehr viele sehr, sehr starken, hübschen Frauen und Männer auch, da sich selber komplett kaputt gemacht haben.
Ja, vor mir sind Freunde gestorben an Überdosen. Ja. Gerade erst jüngstens vor einem Jahr habe ich einen Freund verloren an Drogen.
Crazy. Ein Beileid.
Ja, danke.
Schrecklich.
Naja, gut. So, ich würde mal sagen, wir haben auch schon mehr oder weniger alle Themen durch. Ja, hast du noch eine Frage?
Nein, ich glaube auch, ich habe.
Leo, möchtest du noch uns etwas mitgeben vielleicht? Oder unseren Zuschauern?
Hier am Ende.
Was soll ich euch denn mitgeben?
Die letzte Worte, zum alle die Zuschauern.
Also erstmal danke an euch für die Einladung.
Ach, wir haben zu danken.
Ja, wir haben zu danken, dass wir den ganzen langen Weg gekommen sind.
Ja, der war heute echt lang.
Haben wir sehr zu schätzen. Dankeschön dafür.
Deutsche Bahn hat heute wieder richtig reingeschissen.
Ja, aber so richtig, wirklich. Und ich war auch noch in diesem Kinderabteil mit ganz vielen.
Mit Geschrei?
Ganz viel. Ja, ich mag, liebe Kinder, aber.
Ja, aber nicht 10 auf einmal.
Nicht 10 auf einmal. Und irgendwie die Frau neben mir war so überfordert, dann habe ich immer ihr Kind festgehalten.
Weil du hast ihr Kind festgehalten.
Ich dachte mir nur so random, was ist mit meinem Leben schon wieder falsch gelaufen? Nein. Also erstmal vielen Dank, dass ich da war und dass ihr mich eingeladen habt. Und was würde ich Leuten auf dem. Oder was wäre die Frage?
Aber letzte Woche mitgeben.
Lebt, Leute, habt Spaß, passt auf euch auf, habt euch lieb, seid zueinander. Und probiert euch aus.
Das war ein sehr schönes Schlusswort.
Danke, Leo.
Vielen, vielen Dank. Cherry Rebel, High Pressure Podcast. Dankeschön.
Bye, bye.
Bye.
Bye.